eine kleine Schar unserer Kinder heute Morgen.
Der will noch nicht. Ihr erinnert euch an den Guten? Josef? Machen wir weiter mit den unpassenden Kerlen, die so völlig unpassend sind in das rein, was wir an Vorstellungen von Weihnachten haben, oder? Weihnachtsmänner haben doch so... Oh. Oh. Autsch. Ah. Tja, nicht ganz unverletzt, der Gute. Ist vielleicht ganz passend. Ich möchte euch heute einen weiteren Weihnachtsmann oder es ist tatsächlich eine Gruppe von Weihnachtsmännern vorstellen. Und ihr kennt die und ihr seid bestimmt gerade auch schon drauf gekommen. Ganz normale Typen gehen an einem ganz normalen Tag, einen ganz normalen Knochenjob mit abnormal schlechter Bezahlung nach. Aber dafür sind sie ganz viel an der frischen Luft. Hat ja auch was Gutes, ne? Manche Berufe sind im Lauf der Zeit dem gesellschaftlichen Verfall preisgegeben. So, der Klassiker, wo mir das immer auffällt, ist, dass es früher Mitarbeiter der Deutschen Bundesbahn gab. Ich glaube, das war irgendwann mal sehr angesehen und prestigeträchtig. Heute bist du der Idiot, der die Kotze von irgendwelchen Jugendlichen dann wegputzen darf und angepöbelt wird, weil der Zug wieder zu spät ist. Und ich glaube, es ist nicht mehr so einfach, sich auch mit diesem Unternehmen zu identifizieren. Und wenn sich das Unternehmen dann als Speerspitze hier der grünen Entwicklung präsentiert, dann ist das irgendwo schwierig, glaube ich. Und da ist was schiefgegangen, aber es soll keine politische Predigt werden. Es gibt noch mehr Berufe, die irgendwie dem gesellschaftlichen Verfall preisgegeben sind. Postbeamte zum Beispiel, das waren erst Postbeamte. Dann waren es Postboten und jetzt sind es Paketausfahrer. Aber es hat ja auch was Gutes, die sind ganz viel an der frischen Luft. Oder der Spargelbauer, der ja wirklich ein hochpreisiges Premiumprodukt anbaut. Der dann irgendwie zum Spargelstecher, zum polnischen Hilfsarbeiter heruntergespart worden ist. Der dann über dubiose Tochterfirmen angestellt wird, bis dann der Bio-Spargel am Ende aus Spanien kommt oder aus Marokko, weil er sich da sowieso viel billiger anbauen lässt. Aber ist Bio. Soll jetzt keine Gesellschaftskritik werden, aber ich glaube, es macht etwas mit Menschen. Es macht etwas mit Menschen, wenn sie unter unwürdigen Bedingungen Doppelschichten in Schlachthöfen schieben oder wenn ihnen da in sklavenähnlichen Verhältnissen sogar die Pässe genommen werden. Ihr habt die Dinge bestimmt auch verfolgt die letzten Jahre. Das sind solche Dinge, die machen auch was mit mir, wenn ich das lese. Ich denke, da passt was nicht. Da ist etwas in unserer Gesellschaft in Schieflage geraten. Nein, es soll immer noch keine politische Predigt werden, immer noch nicht. Aber das ist der Weg, den der Job Hirte von David bis zu Jesu Geburt genommen hat, so ungefähr. Also beide Bilder sind in der Bibel angelegt. Wir haben ja immer so diese ganz romantische Vorstellung, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Da war die Welt noch in Ordnung und Hirte war noch ein Job bei der Deutschen Bundesbahn. Einst als Bild für Gott selber gebraucht, in den Psalmen besungen, so dieses Leitbild für die Könige als gute Hirten. Ein König ist ein guter Hirte für sein Volk. Der Recht und Gerechtigkeit schafft, der direkt von Gott hört und seine Schafe weidet. Und das ist ja auch der Hintergrund, dieses Bild, auf dem Jesus arbeitet, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte. Und genau dieses Bild vom Hirten auch bemüht. Aber für diesen Weihnachtsmann, der ist es, ja? Ja, der Kopflose. Hat das was mit Alltag zu tun. Und der ist längst ins Prekariat abgerutscht. Die Gesellschaft ist eben keine Nomadengesellschaft mehr. Klar, der Anfang dieses Volkes liegt ja in der Nomadenbewegung. Abraham, Isaak, Jakob, alles Hirten, die mit ihren Herden umherziehen. Und Gott an ihrer Seite. Und genau diese Schäferromantik ist jetzt eine längst Ausromantik geworden. Plötzlich müssen alle Abitur machen. Plötzlich lebt man nicht mehr in den Dörfern, sondern man lebt in den Städten. Und da ist man eben auch nicht mehr Hirte, sondern plötzlich ist man Handwerker, ist man Dienstleister, ist man Beamter. Und die Hirten, die sind einem nicht mehr so ganz geheuer. Schäferromantik gibt's heute nicht mehr. Gab's auch damals schon nicht. Wer nichts wird, wird Wirt. Wer gar nichts wird, wird Bahnhofswirt. Kennt ihr vielleicht, oder? Das ist gemein, weil ich glaube, es gibt sehr gute Wirte. Habe ich als Kind so gelernt. Was für ein Unsinn. Aber damals hätte es wahrscheinlich geheißen, wer nichts wird, wird Hirt. Abgehängt. So, die Tür zu ihrer Misere ist zu. Die Tür zu sozialem Ausstieg ist auch zu. Weil wenn du den ganzen Tag Schafe hütest, dann lernst du nichts anderes. Und du fängst schon früh an. Das reicht so zum Überleben, mehr auch nicht. Also das sind Leute, denen man nicht so ganz traut, vielleicht in der gesellschaftlichen Mitte. Und wenn man es aus dieser Schicht rausgeschafft hat. Zu viele junge Männer vermutlich, denn du wirst nicht so arg alt in diesem Job. Am Rande der Gesellschaft Männer, die nach Mist und Erde und Tier und Schweiß stinken. Und das Blöde ist, sie stinken noch nicht mal nach ihren Tieren. Weil die Schafe gehören ihnen ja nicht, sonst hätten sie ja in einem festen Haus gewohnt und jemand anderes angestellt, der draußen mit den Schafen übernachtet. Also wir haben es mit Mietlingen zu tun, höchstwahrscheinlich. Also aus dem Spargelbauer ist ein polnischer Erntehelfer geworden. Kommst du dieses Jahr in Weihnachtsstimmung? Bist du schon da? Es gab Jahre, da war es bei mir schlechter, muss ich sagen. Falls nicht, herzlichen Glückwunsch, du bist mitten in der Weihnachtsgeschichte in richtig guter Gesellschaft. Weil ich garantiere dir, es ging den Hirten damals nicht anders. An Feiertage ist ja gar nicht zu denken. Wer kümmert sich denn dann um die Schafe? Ist schon okay, können alle machen, aber ihr nicht. Und Urlaub? Urlaub? Hä? Wie soll denn das gehen? Die müssten ja erstmal vernünftig schlafen dürfen, um überhaupt für irgendwas in Stimmung zu sein. Also sich ausruhen, sich umziehen, vielleicht ein paar Mal duschen, 7, 8, 9 Mal, vielleicht eine Kur machen. Dass der Advent etwas mit besinnlicher Stimmung zu tun haben muss, glaube ich, ist eine ganz große Illusion unserer Gesellschaft. Sicherlich, besinnliche Zeit ist nicht falsch. Aber Gott kommt auch ohne Besinnung. Gott ist da, auch im hektischen Alltagsklein-Klein. Die Hirten sind vielleicht gerade eingeschlafen. Das ist mehr so Ohnmacht als Schönheitsschlaf. Und da beginnt direkt neben ihrem Schlafplatz plötzlich und völlig unvorhersehbar ein unangemeldetes Open-Air-Konzert. Das ist nicht cool, sowas. Das suchst du dir auch nicht aus. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat. Das ist doch eine Weihnachtsgeschichte und keine Adventsgeschichte. Stimmt. Wir sind aber noch im Advent. Und es geht hier auch um Ankunft. Und deshalb sehen wir uns die Hirten heute auch an. So, wenn dich nach einem 11,5 Stunden Arbeitstag plötzlich Gesang weckt, was machst du dann? Stinksauer. Ja, das wäre auch so, ich glaube, erstmal mein Ansatz gewesen. Vermutlich machst du das Fenster zu. Ja, das Blöde ist, die Hirten haben keines, gell? Das kann man nicht zumachen. Vielleicht, nachdem du dem Nachbar noch ein paar unflätige Worte zugebrüllt hast oder du überlegst dir, ob es das wert ist, rüberzugehen oder nicht. Dass die Hirten hier überhaupt hören, was die Engel ihnen zu sagen haben, finde ich mehr als beachtlich. Und dass sie sich darauf einlassen, auf das, was die Hirten hier zu sagen haben. Also ignorieren können sie es nicht, weil sie können das Fenster nicht zumachen. Aber sie können sich entscheiden, wie sie sich dazu verhalten. Wenn etwas Wichtiges passieren soll, dann doch bestimmt nicht bei dir und bestimmt nicht nachts um 3. Oder? Klar, alle warten damals auf den Messias. Das ist ja fast schon cool. Du wartest auf den Messias. Die Situation ist auch nicht gut. Da muss ein Erlöser her. Die Gesellschaft schlittert von einer Krise in die andere. Und du wartest drauf, dass endlich der versprochene Retter kommt und befreit. Wie das dann genau aussieht, ist vielleicht noch gar nicht mal so zentral. Hauptsache, es passiert etwas. Es geht da ein Ruck durch. Aber wenn er dann kommt, dann wird er wahrscheinlich die Situation analysieren und dann wird er sich an Rom wenden. Oder er wird in Jerusalem aufschlagen. Die Tempelpriester, die wissen vermutlich am besten, was zu tun ist. Die werden ja schließlich dafür ausgebildet. Vielleicht ruft er auch beim Pastor an, ich weiß es nicht. Das wäre doch mal was. Aber Gott wendet sich hier eben nicht nach Jerusalem. Er wendet sich auch nicht an die Pastoren, er wendet sich auch nicht an die Theologen, nicht an die Unis, er wendet sich nicht an die Politiker. Er wendet sich in dieser Nacht an die Hirten. Wenn sich Gott nachts um 3 an die Hirten wenden kann, völlig übermüdet und wirklich keinen Bock auf die Angelegenheit, dann kann er auch genauso bei dir aufschlagen. Traust du Gott zu, dass er nicht nur auch zu dir kommen möchte, sondern gerade zu dir kommen möchte? Und bist du bereit, aufzustehen und nachzusehen, wenn er bei dir anklopft? Ich würde diese Frage voll gern mit einem lauten Ja beantworten. Aber ich stehe da mit drunter. Ich muss mich das auch fragen. Die Geschichte geht weiter. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Krass, oder? Diese ganze Geschichte ist so viel von so Weihnachtstraditionen, finde ich, immer überlagert, dass man ein bisschen rausarbeiten muss, was eigentlich tatsächlich in der Bibel steht und was die 47 Geschichten sind, die man aus der Kinderstunde kennt, die da drumherum passieren. Es ist interessant, die Hirten gehen auf das Wort des Engels hin und dann sehen sie fast nichts, oder? Ein Stall, eine Tür geht auf, ein Kind in einer Krippe. Zwei junge, erwachsene Eltern nach damaligem Standard. Das war's. Ein erbärmliches Bild. So, jetzt könnten sie ja wohl heimgehen. Das war wohl nix. Es ist nachts vielleicht inzwischen 4. Sie sind immer noch übermüdet. Sie haben irgendwo ihre Herden alleine gelassen, vermutlich. Die haben einen Job zu erledigen. Aber sie wagen es hier mit den Augen der Verheißung zu sehen. Ernst zu nehmen, was Gott ihnen verheißen hat. nicht an ihrer eigenen geistlichen Reife und auch nicht an ihrer Zurechnungsfähigkeit zu zweifeln. Das hätten andere bestimmt gemacht an der Stelle. Aber es geht nicht um die Frage, was andere über sie denken, sondern es geht um die Frage, was sie erlebt haben und ob sie Gott glauben. Dass Gott hier wirklich am Werk ist und mit ihnen Geschichte schreibt. Das ist Priestertum aller Gläubigen. Nicht in Vermessenheit zu verfallen und zu sagen, aber übrigens, wenn Gott spricht, dann spricht er zu mir. Zu wem denn sonst? Sondern Gott zu glauben, dass er tatsächlich die Welt verändern will. Und dass er dafür nicht erst beeindruckende Wunder braucht, sondern dass er bei dir anfängt, bei deinem Herz. Bei einem, der auf Gottes Wort hingeht und vertraut. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Klingt voll gut, oder? Die staunen. Die Hirten, die werden hier zu den ersten Verkündigern des Messias. Korrigiere die zweiten, ja, die ersten waren ja die Engel. Ausgerechnet die Hirten, ausgerechnet in diese Situation hinein, in den Stall hinein, die sonst nie irgendwo Gehör finden, die wagen es, sich hier ein weiteres Mal zum Gespött zu machen, indem sie von Dingen sprechen, von denen sie keine Ahnung haben. Buchstäblich. Was wissen die denn über den Messias, außer dass sie wissen, dass alle auf ihn warten? Sie sprechen von Dingen, die normalerweise weit jenseits ihrer Welt liegen und trotzdem sprechen sie darüber. Und vermutlich tun sie das in ihrer derben und unheiligen Sprache. Und es scheint Gott nicht zu belasten. Gott hat keine Berührungsängste. Die habe ich manchmal. Gott hat da auch keine Schranken an dieser Stelle. Die habe auch ich. Die Hirten werden hier auch nicht aufgefordert, erstmal eine Predigt auszuarbeiten, sondern sie sprechen über das, was sie gesehen und gehört haben, und sie tun es mit ihren Worten. Und ihr werdet es nicht glauben, hier steht, alle wunderten sich. Alle, die es hörten, die wunderten sich. Da steht keineswegs, alle, die es hörten, erstarrten in Ehrfurcht. Ja, würde ich mich auch wundern. Wenn so ein Hirte plötzlich von Gott spricht, da würde ich mich wundern. Und das, was hier steht, ist auch nicht, die erstarren alle in Ehrfurcht, sondern hier steht eher, die sitzen alle mit hochgezogenen Augenbrauen da. Aha, der Messias. Wirklich? Bei euch auf dem Feld Engel? Wirklich? Habt genau das schon vorhergesagt bekommen? Wirklich? Ausgerechnet von hier aus? Echt jetzt? Massenpsychose? Bist du bereit zu bekennen, was Gott tut? Nicht, was er nicht tut. Auch nicht, das vor Hollywood nur aufzublasen. Also du musst nicht von Hirten sprechen, von Engeln sprechen, die dich nachts um drei geweckt haben, wenn dich nachts um drei keine Engel geweckt haben. Das wäre uncool. Aber die Hirten sind hier bereit, über das zu sprechen, was sie gesehen haben. Die geben keinen Bibelkurs über den kommenden Messias und über die Bekehrung. Steht da nicht. Da steht, sie erzählen quasi einfach von ihrem Vorher-Nachher. Erzählen von dem, was sie von Gott bekommen haben. Es ist etwas geschehen in dieser Nacht. Das hat ihre Welt auf den Kopf gestellt. Ja, da haben sie einen Vorteil. Meiner durchschnittlichen Nacht gegenüber, das ist richtig. Und aus diesen schroffen Außenseitern, aus diesen Underdogs, sind plötzlich offensichtlich glühende Prediger geworden. Das ist die verändernde Kraft der Liebe Gottes. Die allem, ich kann doch nicht, und allem, es gibt andere, die das viel besser können. Und das ist beides richtig. Das ist beides richtig. Ich kann doch nicht, ist richtig, und es gibt andere, die das viel besser können, ist auch richtig in ihrem Fall. zum Trotz trotzdem genau von dem erzählen, was sich in ihrem Leben zugetragen hat. Und alle wundern sich. Echt jetzt, die Hirten? Mit der derben Sprache? Meinen die, sie dürfen über Gott reden? Ja. Und was Gott in dieser Nacht getan hat. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Auch eine schöne Formulierung, oder? Also sie bewahrt es und sie bewegt es. Wenn ich alles das, was ich hören würde, immer bewahren und bewegen würde, müsste ich viel weniger hören und könnte viel mehr tun. Also es ist ein zentraler Teil von dem, dass wenn Gott spricht, dass wir das, was Gott uns sagt, auch bewahren und bewegen. Sonst kann es genauso wie alles andere an uns vorübergehen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten. So wie es ihnen gesagt worden war. Halleluja. Was haben die Hirten gesehen in dieser Nacht? Nochmal, nicht viel, oder? Sie haben eine himmlische Schau gesehen, die auch ein kollektiver Traum gewesen sein könnte. Und dann sind sie losgezogen und haben eine Familie in einem Stall gesehen. Gepaart mit der festen Zusage Gottes, dies ist der Messias, der kommen wird und die Welt auf den Kopf stellt. Mehr nicht. So viel und so wenig. So viel Verheißung, so wenig passiert. Und es reicht, dass es in den Hirten eine echte Hoffnung öffnet. Eine Hoffnung, die ihnen den Mund und das Herz übergehen lässt. Ich glaube, das, was in diesen Hirten entsteht, ist die Hoffnung, über die ich vor 2 Wochen gepredigt habe. Die Hoffnung, dass es da etwas gibt, was über ihre Welt hinausragt. Dass es da etwas gibt, was ihnen über ihre Welt hinaus Sinn zuspricht. Dass es da einen gibt, der sie über ihre Welt hinaus sieht. Dass vielleicht doch ein größerer Zusammenhang existiert, den sie bisher gar nicht sehen konnten. Dass vielleicht doch Wert existiert, wo sie ihn bisher nicht sehen konnten, wo ihn andere erst recht nicht sehen. Und dass Gott tatsächlich gekommen ist. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Mich trägt diese Jahreslosung dieses Jahr. Es ist unglaublich. Und immer wieder denke ich mir, darum geht's. Darum geht's doch. Kein Spruch auf einer Cornflakes-Packung, sondern genau das, was den Hirten in diesem Moment mitten in ihre Nacht, in ihre Realität reinbricht. In ihre verschlafenen Köpfe, in ihre ungewaschenen Herzen. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Gott sieht dich. Und er schreibt seine Heilsgeschichte und du bist ein Teil davon, mittendrin. Egal, welches Rädchen du bist und wo, ob dreckbeschmiert oder hochglanzpoliert, du bist ein Teil von Gottes Geschichte. Und es ist an uns, das weiterzugeben, was wir sehen und was wir hören. In 2 Wochen ist Heiligabend. Da haben wir einen Heiligabend-Gottesdienst. Und ich möchte genau diese Dinge da auch nochmal auf den Punkt bringen. Bewegt es in euren Herzen. Vielleicht habt ihr hier jemanden, wo ihr sagt, den möchte ich genau dazu einladen. Das ist genau das, was der oder die auch hören dürfte. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Jesus, danke. Danke, dass du in dieser Nacht die Hirten siehst, da wo sie sind, wo sie überhaupt nicht angeleuchtet sind, wo sie sich selbst vermutlich dafür auch überhaupt nicht fit fühlen. Dass du keine Weihnachtsstimmung brauchst, keinen Weihnachtsmarkt, der dem vorausgeht. Noch nicht mal Zeit. Nur den Moment. Und ich finde es unglaublich, wie sie sich von dir ansprechen lassen. Wie sie auf dein Wort hingehen und hören. Wie es sie verändert. Und ich bitte dich, dass du kommst. Und genau diese Veränderung in unserem Herz wieder freilegst. Und dass du uns hilfst, zu sprechen. Nicht über alles und keine Bibelkurse zu geben, sondern über das, was du bist. Für uns. Amen.